zustimmen, denn wenn man diesen Satz ausspricht, dann meint man ja so etwas wie, dass die Verbindung, die man teilt, weil man eben miteinander verwandt ist und zu einer Familie gehört, dass diese Verbindung eben ziemlich stark ist, dass man zusammengehört, obwohl man sich die eigene Familie ja nicht gerade aussuchen kann, dass man zusammenhält. So wird der Satz, Blut ist dicker als Wasser, ja im Allgemeinen verstanden. Tatsächlich bin ich vor einer ganzen Weile auf die These gestoßen, dass das gar nicht die ursprüngliche Bedeutung von diesem Sprichwort sein soll. Stattdessen soll sich da was im Laufe der Jahrhunderte verändert haben und ein wichtiger Teil verloren gegangen sein. Die Originalversion soll wohl geheißen haben, das Blut des Bundes ist dicker als das Wasser der Fruchtblase. Und ihr merkt, das dreht die Bedeutung komplett um. Da wird was auf den Kopf gestellt. Auf einmal sind hier die Beziehungen, die wir freiwillig eingehen, wichtiger und enger als diejenigen, die wir uns eben nicht aussuchen können. Aber was stimmt denn nun? Gibt es da eine klare Antwort drauf? Welche Version des Sprichworts denn jetzt die richtige ist? Also zumindest für den geschichtlichen Aspekt dieser Frage gibt es tatsächlich eine Antwort, denn ich habe ein bisschen recherchiert und diese These, dass es eigentlich Blut des Bundes heißen müsste, die ist erst in den 90er Jahren aufgekommen und konnte auch durch keinerlei Quellen so wirklich belegt werden. Den allerersten Nachweis für einen ganz ähnlichen Spruch, für ein ähnliches Sprichwort, haben wir aus der mittelalterlichen Tiergeschichte über Reinhard Fuchs oder Reinicke Fuchs. Da gibt es nämlich ein Zitat, in dem steht, dass das Blut der Sippe vom Wasser nicht verdirbt. Jakob Grimm, ein paar hundert Jahre später, der ja nicht nur für so die Märchen, die er mit seinem Bruder zusammen gesammelt hat, sondern eben auch für seine Forschung rund um Sprache und Literatur sehr bekannt ist. Also der Jakob Grimm, der hat das so interpretiert, dass es da wohl darum gehen soll, dass eine Figur, die getauft wurde, trotzdem noch in alte Muster zurückfällt, die sie aus der eigenen Familie mitbekommen hat. Das Wasser der Taufe kann also nicht die familiäre Prägung, also das Blut, wegwaschen. Warum erzähle ich euch das Ganze? Erstmal natürlich, weil mich sowas sehr interessiert, also solche Zusammenhänge, und ich da ganze Stunden auf Wikipedia verlieren könnte. Aber eben hauptsächlich, weil es heute im Predigttext eben genau um diese Frage geht. Ja, was ist denn jetzt dicker, Blut oder Wasser? Welche Bindung ist zentraler für uns? Die zu unserer Familie, in die wir hineingeboren werden, oder die zu Menschen, die uns erst im Laufe unseres Lebens wichtig werden? Lasst uns dazu mal in den Predigttext hineinschauen. Ich lese aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Sie sagten zu ihm: Sieh doch, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen. Sie suchen nach dir. Aber Jesus antwortete: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen, und sagte: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Es ist eine sehr spannende Situation, die uns hier gezeichnet wird. Jesus steht ja noch ganz am Anfang von seinem Wirken und verhält sich plötzlich ganz anders, als seine Familie das von ihm kennt. Er zieht umher, er heilt Menschen, er sammelt mit seiner Botschaft ganze Menschenmassen um sich herum. Ein paar Verse davor wundert sich seine Familie sogar, ob er denn nicht verrückt geworden sei. Auch jetzt gerade sitzt er eigentlich zusammen mit seinen Freunden am Tisch, um gemeinsam zu essen. Aber ein Riesenhaufen Leute hat sich um ihn versammelt und will nicht gehen, sondern noch viel mehr von ihm hören. Dann kommt seine Familie dazu, seine Mutter Maria und die Geschwister. Aber sie schaffen es gar nicht, zu Jesus ins Haus hinein. Sie bleiben stattdessen draußen stehen und schicken jemanden nach ihm. Aber Jesus lässt sie abblitzen. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Fragt er. Und in diesem Moment sind für ihn die Antwort auf diese Frage eben nicht seine Verwandten, die draußen auf ihn warten, sondern die Leute um ihn herum. die, die Gottes Willen tun, sagt er, um genau zu sein. Ich muss ganz ehrlich mit euch sein, mich fordert dieser Text irgendwie sehr heraus. Ich merke, dass eigentlich immer, wenn ich eine Jesus-Geschichte lese, dann tue ich das aus der Perspektive und mit der Frage, dass wie ich denn mehr wie Jesus sein kann. Wie kann ich ihm ähnlicher werden? Wie kann ich mich mehr wie er verhalten? Denn er ist ja unser großes Vorbild. Und Nachfolge und Jüngerschaft bestehen doch gerade darin, von ihm zu lernen. Aber wenn ich diesen Text hier lese, dann gelingt mir das irgendwie nicht so leicht. Ich komme höchstens zu einem Ergebnis, das mir irgendwie fremd ist, mit dem ich mich unwohl fühle und das mir definitiv nicht so ganz gefällt. Aber gut, wenn man herausgefordert wird, etwas auch an den eigenen Prioritäten zu verändern, dann kann das ja genau diese Gefühle hervorrufen, denke ich mir. Darum lasst uns das doch mal tatsächlich einmal probieren, herauszufinden, was passiert, wenn wir versuchen, aus diesem Text ein grundsätzliches Prinzip, ein Gebot oder vielleicht sogar ein Gesetz herauszuarbeiten. Also, was macht man anscheinend, in Anführungsstrichen, was macht hier Jesus, was wir nachahmen könnten? Er stellt seine eigene Familie hinten an. Er fragt, wer seine Familie sei und beantwortet das eben nicht, wie man das vielleicht erwarten würde, mit seiner leiblichen Familie draußen, sondern mit den Leuten um ihm herum. Wenn man will, könnte man das sogar so verstehen, dass er seine Familie ersetzt. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen. Wenn es darum geht, das nachzuahmen, dann muss ich direkt an verschiedene religiöse Gruppen denken, die genau das tun. Denn es gibt ja wirklich Sekten und Sondergruppen, die ihre Anhängerinnen und Anhänger dazu auffordern, sich von ihrer eigenen Familie ganz abzukapseln und den Kontakt abzubrechen. Sie tun das, um die Menschen aus einem Schutzraum und Auffangnetz herauszureißen und sie von der Sekte als neuem sozialen Umfeld abhängig zu machen. So können sie Macht und Einfluss über die Menschen, die ihnen ausgeliefert sind, ausüben und sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie sonst nie tun würden. Ich denke, ich stelle keine allzu steile These auf, wenn ich sage, dass Jesus das definitiv nicht so möchte. Aber trotzdem kenne ich auch Gemeinden, die sich als christlich verstehen, in denen, ja vielleicht in abgeschwächter Form, trotzdem ganz ähnliche Muster von Kontaktabbruch und Isolation auftreten. Aber was machen wir dann mit diesem Text? Denn wie gesagt, ich bin nicht gerade überzeugt davon, dass Jesus hier Familie als wichtigen Beziehungsort komplett auflöst. Stattdessen richtet er hier eine neue Art von Familie ein, die sich auf noch mehr Menschen erstreckt. Indem Jesus zu diesen Menschen sagt, ihr seid meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern, sagt er doch nicht zu seiner leiblichen Familie, ihr bedeutet mir nichts mehr, sondern er sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, ihr bedeutet mir viel, so viel, wie wir meine Familie bedeutet. Wir wissen auch aus den Evangelien, dass die Familie von Jesus eigentlich, also bis auf diese kleinen Startschwierigkeiten, von denen wir hier in Markus 3 lesen, eigentlich die ganze Zeit mit am Start waren. Sie haben ihn unterstützt und gehörten eben auch zum engsten Kreis. Seine Brüder nahmen am Ende wichtige Leitungsrollen in der frühen Kirche ein. Zwei der Briefe am Ende des Neuen Testaments sind ihnen sogar zugeschrieben. Jakobus und Judas. Logischerweise ein anderer Judas als der Verräter. Das war einfach ein sehr häufiger Name. Was bedeutet Familie für euch? Welche Werte verbindet ihr mit Familie? Für mich sind das ganz klar bedingungslose Annahme und Liebe. In Familie, wie ich sie mir vorstelle, kann ich ganz ich sein, ohne erst etwas dafür leisten zu müssen. Klar packe ich mit an, weil ich Teil des Ganzen bin. Aber wenn ich das gerade nicht kann, werde ich mitgetragen. Ich bekomme Hilfe, wenn ich sie brauche. Das ist Familie für mich. Und so darf ich das Gott sei Dank auch immer wieder erleben. Ich glaube, dass wenn wir aus dem Predigttext vielleicht doch einen kleinen Appell oder ein Gebot herausarbeiten wollen, dann wird es wohl dieses sein, dass diese Ideale, die wir mit Familie verbinden, eben auch über unsere leibliche Verwandtschaft hinausgehen kann. Jesus lädt uns ein, uns umzublicken zu den Menschen, die uns umgeben, die genauso mit Jesus unterwegs sind. Auch sie können wir, so wie Jesus das getan hat, als unsere Brüder und Schwestern bezeichnen und diese Ideale in Gemeinschaft mit ihnen leben. Aber was ist, wenn unsere leibliche Familie eben kein gutes Vorbild dafür ist, wie man seine geistlichen Geschwister behandelt? Was ist, wenn Familie für dich kein Ort unbedingter Annahme, Geborgenheit und Liebe ist? Was ist, wenn sich Familie für dich wie Gefängnis anfühlt? Wie kannst du dann zu anderen sagen, mein Bruder, meine Schwester? Ich sag euch, es gibt viele Menschen, für die dieses Beispiel von Jesus, dass er eben nicht alles stehen und liegen lässt, um es seiner Familie recht zu machen, eine enorme Befreiung sein kann. Und zwar eine tatsächliche Befreiung von familiären Bindungen. Ich denke da zum Beispiel an queere Jugendliche. Junge Menschen, die sich in ihren Familien als schwul, lesbisch, bi, transgeschlechtlich oder nicht binär offenbaren und daraufhin nur Ablehnung erfahren, weil sie eben nicht in das enge Idealbild ihrer Eltern passen. Sie werden unter Druck gesetzt, sich anpassen zu müssen, teilweise enterbt und aus dem Haus gejagt. Wo sollen sie wirklich Familie finden? Ich denke an zerstrittene Familien, Geschwister, die sich kaum noch anschauen können, aber sich trotzdem zu diesem oder jenem Familienfest schleppen. Nicht aus Hoffnung auf Versöhnung, sondern aus bloßem Pflichtgefühl. Und dann kocht der Streit doch immer wieder hoch. Wer ist ihre Familie wirklich? Was ist mit Menschen, die es ihren Eltern nie wirklich recht machen können? Die von ihren Eltern nichts bedingungslos erfahren haben. Keine Liebe, keine Annahme, nur Anspruch. Und wenn sie dann versucht haben, eigene Grenzen zu setzen, werden diese nicht respektiert, sondern mit Vorwürfen angegriffen. Irgendwann im hohen Alter wundern sich dann die Eltern, warum ihr Kind nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Wo ist da Familie? Für all diese Menschen kann dieses Beispiel von Jesus wirkliches Evangelium sein. Denn unser Text heute macht Hoffnung darauf, dass Familie auch da zu finden sein kann, wo wir sie vorher nie erwartet hätten. Bei guten Freundinnen und Freunden, am Arbeitsplatz vielleicht. Und natürlich auch hier in der Gemeinde. Jesus konstatiert eine geistliche Familie, eine Familie, die darin begründet liegt, dass alle, die dazugehören, den gleichen himmlischen Vater haben. Diese Wahrheit sprechen wir immer dann aus, wenn wir uns gegenseitig als Geschwister bezeichnen. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendeine Tradition, sondern eben eine geistliche Wahrheit. Und weil es die Wahrheit ist und nicht nur Tradition, sollte diese geistliche Familie auch spürbar und erlebbar werden. Und worin könnte sie erlebbarer werden als da, wo Menschen Annahme, Liebe und Respekt erfahren? Die neue geistliche Familie, die Jesus aufruft, hat das Potenzial, dieser Ort für Menschen zu sein, die dies sonst nirgends erleben. Jesus hat in seinem Wirken immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass Menschen Zuwendung erfahren, gerade die, die verstoßen und an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Bei ihm haben sie Heimat gefunden und sind Teil einer großen Familie geworden. Das ist Gemeinde. Das ist unser Metier. Gemeinde soll genau dieser Ort sein, an dem geschwisterliche Liebe und Annahme gelebt werden. Ja, auch bei Geschwistern wird sich manchmal angekeift oder gekabbelt. Aber die Liebe bleibt. So sollte es jedenfalls sein. Wir schaffen das bestimmt nicht immer. Aber lass es uns immer wieder versuchen. Ihr Lieben, ich komme so langsam zum Ende. Wisst ihr, Familie und die Gesellschaft als Ganzes haben sich im Laufe der Jahrhunderte auch ganz schön verändert. In den letzten 100 Jahren ist zum Beispiel Familie deutlich kleiner geworden. Während die Großfamilie lange Zeit, ja, aber auch gezwungenermaßen das Standard-Lebenskonzept war, hat sich spätestens in der Nachkriegszeit eine Fokussierung auf die Kernfamilie ereignet. Auf Eltern und ihre Kinder. Früher war es selbstverständlich, zum Beispiel, dass Kinder ihre Eltern im Alter pflegen mussten. Das war quasi Teil des Deals. Heute geht das für viele gar nicht mehr, weil zum Beispiel beide Elternteile Vollzeit arbeiten müssen, um einen vernünftigen Lebensstandard zu halten. Das Ersparte für den Ruhestand geht also für die Pflege oder das Altersheim drauf. Erwachsene Menschen bekommen bewusst weniger oder keine Kinder. Unter anderem, weil Kinder ein Armutsrisiko darstellen. Und im Allgemeinen wird unsere Gesellschaft immer individualistischer. Die sozialen Auffangnetze werden kleiner. Als Gemeinde haben wir die Möglichkeit, einen Gegenentwurf dazu darzustellen. Wenn wir bewusst sagen, wir gehören zusammen und sind füreinander da, wir sind eine Familie, dann können wir in einer Welt, in der der Mensch immer mehr auf sich allein gestellt ist, einen kleinen Unterschied machen. Wir können Familie und Zuhause für Menschen sein, die das sonst nicht kennen. Und ich bin überzeugt, auch für die von uns, die ein glückliches Familienleben und einen starken Freundeskreis haben und nicht unter Einsamkeit leiden, dass es auch für diejenigen von uns gut ist, hier zu sein und die Gemeinschaft mit so vielen weiteren Geschwistern zu erleben. Ich wünsche mir das sehr, dass viele Menschen das erleben dürfen, hier bei uns, aber natürlich auch in jeder anderen Gemeinde. Dass Menschen hier und anderswo einen Ort haben und finden, an dem sie bedingungslos angenommen und geliebt werden. So wie sie vom Vater bedingungslos angenommen und geliebt werden. Amen.